Die Bundesliga ist zurück, Werder Bremen ist zurück und Mathieu Althoff ist zurück aus dem Urlaub. Hey. Es geht um die ersten beiden Bundesliga-Spieltage, ganz im Speziellen Augsburg gegen Werder 2:2 und Werder gegen Dortmund 0:0, 2 Punkte, 2 Spiele, 2 Werder-Tore, 2 Gegentore, 2 Podcaster. Hallo Mathieu Althoff.
Hallo Lars Knieper. Ich freue mich auch sehr, dass wir wieder über Werder reden können und ich bin sehr froh, dass mein Augsburg-Fluch nicht ganz besiegt worden ist, aber ich habe das im Vorbericht, muss es eigentlich sein, erzählt, dass ich das letzte Mal auch im Urlaub war, als wir gegen Augsburg gespielt haben. Ich war auch in den Alpen und ich hatte wie dieses Mal auch keinen Empfang und musste einen ganzen Tag und ein paar Höhenmeter abwarten, bis ich durch die Gnade des Internets und durch deinen Live-Ticker erfahren konnte, wie Werder gespielt hat. Jo, und bin deswegen ein bisschen froh, dass ich dann zumindest am nächsten Tag erfahren konnte, dass man nicht verloren hat, wie man auch gegen Dortmund nicht verloren hat. Deswegen sind wir natürlich auf dem besten Weg, den Leverkusen-Rekord einzustellen und auch ungeschlagen diese Saison zu bestreiten. Und da freue ich mich sehr drauf, weil Werder macht mir gerade trotzdem irgendwie extrem viel Spaß. Habe ich wieder gemerkt, dass es doch irgendwie ein bisschen anderes Kribbeln ist, wenn Werder spielt, als irgendwie alle anderen Spiele. Und dass ich so, auch wenn ich dann schön im Urlaub war und ein bisschen detoxen konnte und die Berge sehr genossen habe, war es trotzdem so ein bisschen, frage ich jetzt die Wirtin dieser Alpenhütte, ob sie mal nachgucken kann, wie wer da gespielt hat. Aber dann habe ich es doch nicht gemacht. Aber ich war ganz kurz davor einfach so, entschuldigen Sie, fremde Frau, können Sie mal gucken, wie der SV Werder Bremen gegen Augsburg gespielt hat. Das habe ich mich dann aber doch nicht getraut, habe lieber dann gewartet, bis ich die glorreiche Nachricht vom 2:2 von dir bekommen konnte.
Ja, wie ging es dir denn? Also ohne, wahrscheinlich hast du erst das 2:2 gelesen und dann was über den Verlauf des Spiels, also wie ging es dir, als du von dem Ergebnis eines Unentschiedens gegen Augsburg gelesen hast?
Ich glaube, ich habe sogar noch, ich gucke mal, dass es mal kurz nach meinen Tore gefallen sind, ob es ungefähr hinkommt. Jo, kommt hin, ich glaube, du hast mir noch irgendwie, ich habe noch irgendwie deine Nachrichten bis zur 26. Minute irgendwie bekommen oder sowas. Du hast ja immer mitgeschrieben, wann was passiert ist oder so. Und dann habe ich noch mitbekommen, dass es 1:1 steht und dann hat es aufgehört. Also ich habe das 2:1, was ja auch schon in der ersten Halbzeit gefallen ist, gar nicht mehr mitbekommen. Und ich habe schon gemerkt, dass ich es schon blöd fand, keinen Empfang zu haben. ich war aber trotzdem, habe schon gemerkt, wie ich mich einfach richtig freue, dass die Bundesliga wieder startet, weil, wie auch schon ja vorhin erwähnt, ne, so wie ich in der letzten Folge erwähnt habe, ich habe ultra viel halt Sport geguckt, ultra viel Fußball geguckt in der Sommerpause. Aber alles ist halt nicht so geil wie Werder. Also es macht halt doch irgendwie mehr Kribbeln in mir und mehr Vorfreude, wenn halt irgendwas passiert und so Aufstellung konnte ich auch noch sehen, war so, krass, okay. Und die ersten paar Nachrichten und jetzt auch das Dortmund-Spiel konnte ich zum Glück so semi-gut sehen mit Bahn-Internet, aber das war halt schon so deutlich mehr Kribbeln und deutlich mehr Aufregung und ich habe so eine Lauf-GPS-Uhr sowas und die zeigt dir auch so dein Stresslevel an. Und man konnte genau sehen, sobald halt Anpfiff war, mein Stresslevel wirklich einmal hochgegangen, komplett, und dann für diese 90, ja, beziehungsweise 105 plus Nachspielzeit Minuten dann irgendwie, war dann doch relativ hoch, weil natürlich dann auch in sehr vielen spannenden Momenten das Internet einfach ausgefallen ist. Dementsprechend, bin ich sehr froh, jetzt wieder zu Hause zu sein, wieder Empfang zu haben und jetzt wieder mehr Werder mitbekommen zu können. Wie ging es dir? Warst du aufgeregt vor dem Spiel oder warst du noch in so einem Sommerpausenmodus?
Ja, ich war schon aufgeregt, weil ich mich auch einfach gefreut habe, dass es wieder losgeht. Losging, wie auch immer. Und ich bin insgesamt ja eigentlich, ich bin schon halbwegs positiv gestimmt. Also ich sag das so besonders, weil natürlich irgendwie mit diesen ganzen Transfers und so ja auch viele negative Stimmen kamen, aber das ist bei mir irgendwie nicht so ganz angekommen, dass ich bin eigentlich ganz optimistisch für die Saison. Und deswegen habe ich mich auch gefreut. Dann kam natürlich so ein Spiel gegen Augsburg, war jetzt ein Gegner, gegen den ich schon gerne hätte gewonnen. aber ich meine, Keke Top hat gestartet. Wurde leider früh ausgewechselt, aber irgendwie war das auch Teil meiner Freude. Das gehört halt auch dazu. Entsprechend, ja, war ich eigentlich die ganze Zeit recht optimistisch. Und im Nachhinein kann man auch sagen, ich hatte so leicht schlechtes Gewissen, dass Werder dann tatsächlich noch einen Punkt geholt hat, weil es ja schon es gab 2 Elfersituationen Und beide sind für Werder ausgegangen, wobei eine eigentlich, also die eine Torerzielung so sein sollte, fand ich. Während aber dieses Jungs Handspiel dagegen, war ich mir
Ja.
sicher, dass es ein Elfer sein muss. Allerdings bei jetzt gegen Dortmund gab es ja auch so eine Situation, die vielleicht sogar vergleichbar ist, und das war auch kein Elfer. Und dann, wenn das jetzt die neue Regelung ist, dann muss man sich da halt erstmal dran gewöhnen, aber dann ist es ja so. Aber also gerade in meiner damaligen Wahrnehmung dachte ich schon, ja, ohne das Handspiel hätte er halt in Augsburg, glaube ich, schon den reingemacht oder zumindest aufs Tor gebracht. Deswegen hatte ich so ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber ich meine, auf deiner
Ja.
Seite hätte Duxch ja auch noch mal treffen können.
Jo, genau. Ich fand es auch ein bisschen komisch, weil ich habe jetzt da gerade eben vor 10 Minuten oder so halt zum ersten Mal diese Highlights gesehen vom Augsburg-Spiel. Und war dann schon ein bisschen verwirrt, warum es dann doch keinen Elfer gab, weil ich hätte da das dann deutlich eher erwartet, dass es halt passiert, weil ich fand, es war eine unnatürlichere Handbewegung, auch wenn es halt irgendwie vielleicht in der Slow-Mo sieht es vielleicht eh ein bisschen komisch aus, aber ich fand dann in der schnelleren Variante, fand ich, sah es irgendwie nicht, weiß nicht, ich fand es sah nicht so natürlich aus. Ich fand beim Dortmund-Spiel es aber schon, dass ich da gedacht habe, ja, das ist halt irgendwie, der rutscht da halt hin, angelegt, irgendwie so, das passt schon irgendwie. Und da habe ich gar nicht dran gedacht, dass es irgendwie Elfer sein könnte. Und beim Augsburg-Spiel war es gerade so, ich musste kurz checken, wie es in diesem Highlight-Video gerade eigentlich steht, ob vielleicht doch nochmal ein Elfer irgendwie kommt, der irgendwie gehalten worden ist, dass ich gar nicht auf dem Schirm hatte, weil ich mir da halt wirklich nicht sicher war, ob das nicht doch hätte irgendwie Elfmeter geben können. Aber ja, bin deswegen auch froh und habe mich, aber wie du auch schon gesagt hast, ne, ich habe mich auch ein bisschen darüber aufgeregt, dass Duxch dann halt vielleicht den feineren Fuß eher hat als das super Killer-Gehen, um dann halt diese eine 1:1-Chance dann hereinzumachen. Das war natürlich dann ein bisschen schade, aber im Endeffekt ist das ja dann doch mehr Glück, dass der Elfer nicht gegeben worden ist und irgendwie ein verdientes 2:2. Und ich glaube, du hast mir auch irgendwie geschrieben, das hätte auch so ein Spiel sein können, was halt für beide Seiten 3:1 ausgehen können, wenn man halt ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen mehr Pech gehabt hätte.
Ja, das fand ich nämlich tatsächlich so, und das spricht ja irgendwie für den Fußball und auch für das Spiel, dass es wirklich
Ja.
diese Situation gab. Und ich glaube, wir alle haben schon Spiele erlebt, wo man sagen kann, das 0-0 war schwer in Ordnung.
Ja, voll. Ja, vor allem, da war ich wirklich auch, als du das geschrieben hattest, war ich so ein bisschen traurig, das nicht gesehen zu haben. Und habe eigentlich auch gedacht, oh, wenn ich jetzt wieder zurückkomme, gucke ich mir so alle Highlights an, richtig Bock. Und jetzt ist es halt Montag, der 2.9. Ich habe schon zwei Werder-Spiele so semi sehen können, habe mir jetzt erst die Highlights angeguckt. Also, so ganz mitgenommen hat es mich dann doch nicht auf die Art, aber dafür das Dortmund-Spiel halt ein bisschen mehr. Da war ich dann halt ein bisschen mehr drin, konnte auch ein bisschen mehr sehen und. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge jetzt hier machen, weil zwischendurch war ja eigentlich auch irgendwie die Transfers. Ich weiß gar nicht, was da so die sinnvolle. Wie möchtest du es angehen? Was möchtest du eher besprechen?
Ja, wir können ja quasi chronologisch vorgehen, weil
Gut.
ich hätte eine Idee für einen Übergang.
Ah, hit it.
Nämlich, beim Augsburg-Spiel hat ja Felix Agu getroffen.
Ah,
Hammer cool. Mir sind zwei Sachen aufgefallen in diesem Augsburg-Spiel. Ich glaube, die habe ich beide bei dir auch festgehalten im Chat, weil ich dachte, wenn wir die Folge aufnehmen, lese ich das, mache ich mir die Nachrichten auf. Habe ich natürlich nicht. Aber
Gott sei Dank ich auch nicht.
ich bin, also, dass wir irgendwo, jetzt bin ich da. Und irgendwo habe ich so zusammenfassend der ersten Halbzeit oder so. Naja, genau, doch, tatsächlich habe ich geschrieben, Veljkovic mit teilweise sehr guten langen Bällen, die einfach dann Raumgewinn waren und also wie ich quer übers Feld und trotzdem ankam. Das ist mir richtig positiv aufgefallen in diesem Spiel. Und Agu hat zwar getroffen, aber ansonsten habe ich mich häufig über Agu geärgert in dem Spiel, weil er immer wieder ins 1-1 gegangen ist und immer wieder den Ball verloren hat und es auch so offensichtlich war, dass er halt Rechtsfuß ist. Also er spielt halt schon voll lange und voll viel auf der linken Seite, aber eigentlich gehört er, also eigentlich ist er Rechtsfuß und irgendwie gehört er für mich auch dahin. Und ja, dann, ich versuche gerade den Übergang, weil die letzten Tage wurden ja zumindest, was die Gerüchte angeht, bezüglich Transfers nochmal richtig wild. Auf einmal hieß es, es ist so gut wie sicher, dass Veljkovic noch wechselt. Da kamen
Jo.
schon so halbfixe Meldungen aus Italien. Plötzlich so noch ein zweiter Verein schaltet sich ein. Dann hieß es mal kurz, es gibt eine Ausstiegsklausel, die mir noch gültig ist. das Forum ist eskaliert, bis irgendwem aufgefallen ist, hey, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Warum sollte Werder eine Ausstiegsklausel bis zum letzten Tag der Transferperiode
Ja.
gelten lassen? Das ergibt wirklich gar keinen Sinn. Deswegen wollte ich Veljkovic erwähnen, weil das ja nochmal geheißen hätte, da wird Geld in die Kassen gespült. Und Veljkovics Vertrag läuft ja nächsten Sommer aus. Deswegen war das, sah es für mich auch nach, wenn ein Verein da kaufen will, dann ist das eigentlich ein Stück weit logisch. Veljkovic geht schon immer so als leicht als Verkaufskandidat, sein Vertrag läuft aus. Klang für mich jetzt auch erstmal logisch. Ist dann aber ja nicht passiert. Aber auf der linken Verteidigungsseite wurde dann einen Tag vor Transferphasenende kam es so langsam auf, dass ja Kühn jetzt zu Werder gewechselt ist. Erstmal per
Jo.
Laie und dann der Kaufoption von 5, irgendwas Millionen. War Stammspieler in Istanbul bei Hannover, anscheinend einer der besten Linksverteidiger der zweiten Liga. keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. In Istanbul, wie gesagt, auch Stammspieler, vor allem Linksfuß, extrem schnell und vor allem offensiv, hatte ich gelesen, funktioniert er gut. Weshalb bei Istanbul wohl auf einer Suche nach einer neuen Option war, weil die eher mit Viererkette spielen. Ich habe mich halt, also ein Schienenspieler hat man ja eh gesagt, sucht man. Ich habe auch den Bedarf gesehen, einfach einen vierten Spieler für die Schiene zu haben, ob jetzt Rechtsfuß oder Linksfuß. Wobei ich auch eher einen Linksfuß aus diesen Gründen haben wollte. Also eben, dass Agu irgendwie eigentlich Rechtsfuß ist und mich das manchmal
Wie Köln halt
nervt.
ist, ne?
Genau. Und genau, jetzt ist er da. Und witzigerweise fand ich Agu dann, also habe mich darüber gefreut, war ja klar, dass Köln da noch nicht spielt gegen Dortmund. Aber dann fand ich Agu teilweise auch im 1-1 gegen Dortmund halbwegs gut und
Ja,
hat mir sehr gut
ja.
gefallen.
Jo.
Was sollte das?
Ja, ich hab's auch gedacht, das ist so frech. Ich habe mich so über diesen Links, über Köln gefreut, dass wir den jetzt irgendwie also ausleihen konnten. Weil ich habe, eigentlich müsste es das Pokalspiel gewesen sein. Ich glaube, ich habe nicht so viele Testspiele geschaut, aber ich habe, glaube ich, das Pokalspiel gegen Cottbus geschaut. Und da ist mir Agu auch, also hat mir da auch nicht so gut gefallen, ne? Dann viele Bälle ist irgendwie versprungen und wollte nämlich die Dribblings gehen, hat es aber irgendwie nicht richtig hinbekommen und irgendwie war dann irgendwie so viel Quatsch irgendwie dabei, dass ich schon mich jetzt halt richtig gefreut hatte, dass wir jetzt irgendwie einen Linksverteidiger haben, der plötzlich was kann. Und ich fand Agu gegen, also der hoffentlich was kann und ne, wie gesagt, der halt schon diese Offensive eher mitbringt. Ich habe auch gesehen, dass er eher diese defensiven Schwächen hat, was hoffentlich in der Fünferkette vielleicht nicht ganz so hoffentlich irgendwo anders aufgefangen wird. Und dachte, eigentlich ist es ja voll geil, da habe ich eigentlich richtig Bock drauf. Und dann plötzlich gegen Dortmund spielt Agu plötzlich, fand ich sogar eigentlich ein richtig solides Spiel. Also hat mir tatsächlich gut gefallen und ich dachte mir so, ach, warum denn jetzt so?
Ja.
Aber vielleicht reicht ja diese Leihgebühr, die wir dann für Köln zahlen, aus, um dass es dann so das Agu-Upgrade ist, dass er da so ein bisschen den Druck von hinten verspürt. Hätte aber auch ein bisschen Bock drauf. Also ich habe mich halt voll gefreut, weil es, glaube ich, für mich auch die, wahrscheinlich auch mit diesem Cottbus-Spiel im Hinterkopf noch, als so Gedanke für mich vielleicht sogar die wichtigste Position irgendwie war, dass wir da noch jemanden finden. Ich hätte mich halt noch richtig doll gefreut über irgendwie einen offensiven Mittelfeldspieler, der irgendwie so ein bisschen Kreativität reinbringt, aber das ist natürlich auch nicht so ganz easy. Ja, aber das hat mich trotzdem gefreut, dass wir da irgendwie noch agieren konnten. Hab aber auch gemerkt, als dann irgendwie ich glaube, Transferfenster schloss um 20 Uhr am Freitag. Ich hatte auch, glaube ich, da wieder Empfang, war aber ja mit Wandern beschäftigt, deswegen konnte ich nicht ganz so viel im Bochum abhängen, was, glaube ich, an so einem Tag wie dem Deadline Day immer ganz, auch ganz angenehm ist. Und dann, als um 18 Uhr oder sowas die PK war mit Fritz, der meinte, es wird nichts mehr passieren auf der Zugangsseite, ich war schon so ein bisschen traurig. Irgendwie hätte ich mich noch so richtig gefreut über noch so ein, ah, wir ziehen noch irgendwann aus dem Hut und hier dieses Ganze so am Deadline Day kann auch so viel passieren, wer weiß, wer weiß. Ja, ist dann leider doch nicht so viel passiert. Aber halt auch stand jetzt auf der Abgangsseite halt auch nicht so richtig, ne? Also eigentlich muss man halt sagen, wir haben es irgendwie hinbekommen, eigentlich alle relevanten Spieler irgendwie zu halten. Klar, Dingchi halt irgendwie nicht, das war ja schon relativ klar und Woltemade auch nicht. Man gibt noch einen Kovunatski ab, was jetzt auch nicht so das Riesending ist. Ja, und holt dann halt jetzt einen Top, der im zumindest im Pokalspiel sehr gut funktioniert hatte. Gegen Augsburg konnte ich es nicht sagen. Gegen Dortmund hat er nicht ganz so viel gespielt, aber finde ich auch irgendwie okay. Und ein Grüll, von dem Ole Werner ja irgendwie viel hält, trotz bis jetzt noch geringer Einsatzzeit. So, ja, ich hätte ein bisschen mehr erwartet auf der Zugangsseite, einfach um irgendwie den Kader zu stärken, zu verbreitern und so. Und ich verstehe auch irgendwie diese ganze Kritik, die halt von Friedl auch gekommen ist, dass man halt, dass er auch sagte, wenn halt so drei, vier Spieler doch mal irgendwie ausfallen, wenn wir irgendwie Probleme haben, das haben wir letzte Saison halt gesehen, dass es dann doch relativ dünn werden kann. Das Problem sehe ich halt leider weiterhin auch, deswegen ist es nicht so super gut, aber im Endeffekt hat man irgendwie mit Weiser verlängern können, das war halt auch voll wichtig. Wir haben ein Skelly noch irgendwie dazu geholt und so. Ich bin nicht ganz unzufrieden auf jeden Fall, ich bin aber auch nicht wirklich so, hammergute erste Transferperiode von Fritz. So, und das hätte ich ganz gerne anders gehabt, weil ich fand, vielleicht auch ein bisschen durch diese Hoffnung und worum Newsüberflut, was da alles so an Gerüchten reingekommen ist, hätte ich mich ein bisschen gefreut, wenn noch irgendwas mehr passiert wäre an Zugängen, aber ganz unzufrieden bin ich irgendwie auch nicht. Auch wenn ich ganz gerne noch, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, aber das kann man ja noch ändern, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, Abgänge gehen ja noch ein paar Tage, dass man vielleicht doch noch irgendwie einen Berg und einen Nankishi vielleicht doch noch irgendwie irgendwo hin loskriegt. So, das wäre vielleicht noch ganz cool, aber ansonsten, ja, bin ich so mittelgut zufrieden, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, also ich glaube halt, dass es einfach reicht für das, was ich möchte, nämlich irgendwie keine Abstiegsangst.
Ja.
Genau, aber ich hätte jetzt auch nicht Nein gesagt, wenn noch jemand kommt. Und ich ein bisschen Sorgen mache ich mir dahingehend, warum, wie ist es eigentlich? Was passiert hinter den Kulissen? Also, ich mache mir Sorgen, ob die Stammspieler von Werder eigentlich genug Interesse bei anderen Vereinen auslösen, weil man,
Oh.
weil irgendwie finde ich es halt, habe ich ja schon mal gesagt, irgendwie finde ich es auch gut, dass die Stammspieler alle bleiben, aber auf der anderen Seite bedeutet das auch vermutlich, es wäre da immer noch auf Einnahmen angewiesen und so und daher hat kein Verein etwas geboten, wo Werder zugeschlagen hat.
Ja.
Und da mache ich mir minimal Sorgen natürlich, auch dahingehend, dass jetzt, heute kam irgendwie, glaube ich, die Meldung, dass wenn der Vertrag mit Keita auflöst, dann ist das schon eine finanzielle Belastung für Werder. Man hat mit Berg jemanden, bei dem es sicherlich schwer ist, einen neuen Verein zu finden. Da muss man eine Lösung finden. Dann hat man vielleicht einen Spieler wie Veljkovic, der nächsten Sommer womöglich dann ablösefrei geht, wenn man keine Vertragsverlängerung hinkriegt. Bittencourt, ein Spieler, der viel Gehalt bindet, aber im Kader jetzt auch nicht mehr so die Rolle spielen wird, es sei denn, viele verletzen sich. Und halt auch keine Ablöse mehr generieren wird, selbst wenn er wieder ein bisschen spielt. Dahingehend mache ich mir einfach ein bisschen Sorgen. Aber
Ja.
ansonsten bin ich, für diese Saison bin ich erstmal recht entspannt, muss ich sagen.
Ich hatte aber auch das Gefühl, dass es irgendwie eh nicht so der spannende Transfersommer gewesen ist. So, also dass generell nicht viel passiert ist. Dementsprechend ist, glaube ich, auch, also Werder ist halt natürlich auch ein Verein, der halt nicht der Erste ist, der den ersten Transfer tätigen wird in der Saison, sondern halt dann eher warten muss, dass doch Spieler A wechselt zu B und dann ist halt Spieler C bei B nicht mehr relevant, deswegen geht er dann zu Verein D etc. etc. und irgendwann bei Z kommen wir an und sind so, ach, wenn der jetzt gerade eh keinen Bedarf mehr hat, dann holen wir den. So ungefähr. Und das ist, glaube ich, dann halt, wir ja auch wahrscheinlich nur hätten Spieler verpflichtet. Also, das ist die Frage, was kommt halt zuerst, ne? Geht ein Spieler weg, deswegen verpflichten wir einen neuen. Das war ja auch so ein bisschen dann der Gedanke. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man dann vielleicht eher sagt, nee, wir geben den jetzt nicht ab, weil uns vielleicht die Alternative halt zu unsicher ist, ne? Dass es nicht wieder so ein Ding wird wie mit einem Boré, dass man halt einen Tag vorher jemanden abgibt und dann so eine nicht gut funktionierende Notlösung irgendwie kriegt. Und dann ist es halt schon ganz geil, wenn wir jetzt sagen können, wir haben jetzt denselben Kader mehr oder weniger seit 3 Jahren ungefähr und versuchen den halt so, also ich hätte den gerne ein bisschen mehr verbessert natürlich, aber natürlich auch geil, wenn halt das irgendwie ganz gut funktioniert. Natürlich ein Füllkrug-Abgang tut immer noch irgendwie weh, dass man da jetzt hoffentlich mit einem Top oder mit einem Ginmar wieder irgendwie jemanden als Top-Sturmpartner findet. fand es dann auch irgendwie schön zu sehen, dass, glaube ich, Top das gesagt hat, dass er und Duxch sich auf dem Platz gut verstehen. Und jetzt auch Jinma, der ja auch gesagt hat, dass er nach seiner doch anscheinend ja sehr schlimmen Infektion irgendwie, habe ich das, ich habe es, glaube ich, nur so halb gelesen, irgendwie, dass dann er in einem Interview auch gesagt hat, dass es irgendwie auch auf die Organe ging und so, dass es halt voll irgendwie, dass die schwerwiegende Infektion irgendwie war. Dass er jetzt ja wieder fit ist und auch gegen Dortmund halt von Anfang an spielen konnte. Ja, dass man da zumindest irgendwie halt doch so eine Verbesserung zumindest zur letzten Saison hoffentlich irgendwie hinbekommt. Trotz halt dieser nicht wirklich viel vorhandenen Transfers.
Ich war richtig überrascht dafür, dass, klar, Jinma in diesem Interview auch gesagt, jetzt ist er wieder bei 100%, aber ich habe irgendwie gedacht, das dauert doch sicherlich noch und habe
Ja.
auch wegen dieser Aussagen von Werner letztens irgendwie überlegt, ja, okay, dann mit Jinma ist in der ersten Hälfte nicht so richtig zu rechnen oder so. Also der Hinrunde meinte ich mit der ersten Hälfte.
Ja.
Und jetzt gegen Dortmund. Muss ich sagen, ohne Jinma wäre das ja auch schon, wäre deutlich weniger los gewesen offensiv. Also
Jo, ja.
direkt so ein kranker Faktor und das gegen eine Mannschaft wie Dortmund fand ich äußerst beeindruckend, dass von vor ein paar Wochen, scheiße, vielleicht kommt noch ein Stürmer, weil Jinma noch nicht funktioniert, zu absoluter Faktor.
Das tat mir tatsächlich auch ein bisschen leid, das zu lesen, als dann dieses darum, also das so durch die Werder-Welt gegangen ist, dass irgendwie Ginmar halt so nicht so an der Bundesliga-Reife fast schon gezweifelt wird, dass man da noch einen Stürmer braucht. Fand ich dann schon ein bisschen heavy. Hätte auf irgendeine Art ganz gerne, das war ja auch dieses Gerücht, dass so ein André Silva vielleicht kommen könnte. Hätte ich ganz spannend gefunden, aber bin irgendwie doch ganz froh, dass man so halt gerade so Keke und Justin halt irgendwie noch diese Chance halt mehr gibt. Und ich glaube, es wurde auch direkt im Interview, ich glaube, Ole Werner darauf angesprochen, warum denn nicht Keke, sondern Justin spielt von Anfang an. Und da hat er, glaube ich, auch gesagt, dass man halt mit dem Tempo halt dann voll Dortmunds Abwehr halt ein bisschen auseinanderziehen konnte, was ja so gut funktioniert hat, dass man sogar irgendwie, glaube ich, alle Dortmunder Spieler zwischenzeitlich hinten irgendwie eine gelbe Karte hatten und
Ja.
Schlotterbeck nachher ja auch wegen Justins Tempo halt vom Platz geflogen ist, ne? Also das
Ja.
hat natürlich genauso super funktioniert, genauso wie wir es haben wollten. Jo, und würde mich tatsächlich auch einfach freuen, wenn das irgendwie klappt. Ich hätte ganz gerne natürlich irgendwie alle drei vorne drin, also dass ein Duxch wieder besser funktioniert und dass ein Keke spielt und auch ein Justin spielt und so. Ja, das fände ich halt hammergeil, aber gucken wir mal, wie das, ob das irgendwann mal wirklich so passieren wird.
Vielleicht
Weil
gibt es.
tendenziell eher nicht, ne?
Vielleicht gibt es ja, es hätte es ja gegeben, wenn wir dem Wunsch von Duxch, wenn Ole Werner dem Wunsch von Duxch jetzt
Ja.
nachgekommen wären, dass irgendwie so links Gröll, rechts Jinma in der Spitze top und Duxch so ein bisschen hinter den Spitzen,
Ja,
so
ach.
komplette Offensive. Da hätte ich so Bock drauf, aber das Spiel geht halt
Ja.
auch 10 zu 10 aus wahrscheinlich dann.
Ja, aber da hatte ich auch Bock drauf. Also lieber ein 10-10 als ein 0-0, aber ob das mein Herz und meine Pulsuhr so mitmacht, ist die andere Frage. Jo,
Ja, das Dortmund-Spiel, ich muss sagen, ich konnte ja auch wegen Aktivitäten in meiner Freizeit nur so die
Hä? Wie?
erste Halbzeit sehen. Aber bei dieser Doppelchance, die am Ende dann von Ste daneben ging, habe ich richtig laut aufgeschrien, während ich so auf mein Handy gestarrt habe. Weil ich dadurch, dass es auch nur auf dem Handy war, dachte, der ist doch safe gerade reingegangen. Das war eigentlich die Chance des Spiels. Liege ich da richtig?
Ja, ist okay. Kann man so sehen. Doppelchance eigentlich, ne? Hat man, also davor war ich auch schon
Ja.
stark. Dann hat Torwart von Dortmund. Wow, ich war gerade noch bei ganz wem anders. Sag mal schnell, Torwart von Dortmund.
Kubel? Ist es gerade?
Jo, danke, Gott sei Dank. Halleluja. Richtig lange braucht. Natürlich dann irgendwie Glück gehabt, dass es genau auf den Spieler geht, dann der Nachschuss von Stay. Ja, schade, dass aus Stay wahrscheinlich in diesem Leben kein Torjäger mehr wird, aber jo, ging mir ähnlich. Ich war im Ruheabteil im ICE und musste mich da sehr zurückhalten, nicht komplett auszurasten, weil ich auch kurz dachte, dass da mehr draus geworden ist, aber der hat leider ein Nebenstor gesetzt. Ich fand es deswegen auch ein bisschen komisch, weil ich glaube, Sky hat irgendwas von denen, das kann ich jetzt auch nebenbei, während ich rede, ganz gut nachgucken, hat irgendwas gesagt, dass die Expected Goals halt so ultra gering gewesen sind und irgendwie hätte ich gedacht, dass die beiden Chancen, und ich meine, es gab noch eine Chance, wo auch
Ja, ich kann damit, glaube ich, ein
die auch
bisschen.
Ja.
Sorry. Ich wollte kurz ein. Ich bin nämlich auch gerade bei Understed, witzigerweise, und
Jo,
wundere
genau.
mich über selbiges. Und das
Da
dürfte
ist nämlich
daran liegen,
Expected
dass.
Goals für Werder bei 0,28 und irgendwie habe ich gedacht, aha,
Genau, das dürfte aber daran
irgendwie.
liegen, dass sie anscheinend nur Schüsse mit reinnehmen, die auch aufs Tor gehen. Denn wenn
Ja.
man die Punkte so durchgeht, also Ste hat halt nichts zu den Expected Goals auch beigetragen. Vielleicht hängt das damit zusammen.
Ja, aber auch irgendwie diese anderen, ich glaube, es gab zwei Schüsse, die direkt so auf Kobel gekommen sind und da hätte ich irgendwie gedacht, dass die ein bisschen mehr zählen, aber vielleicht war es die Fanbrille, die möchte, dass dieser Schuss deutlich besser war, als er eigentlich statistisch gesehen war. Ja, aber mir ging es trotzdem halt irgendwie, also ich war, ja, war so ein Zwiespalt. Ich fand das Spiel halt richtig geil. Werder hat natürlich irgendwie gut mitgemacht und ich hätte vorher auf jeden Fall 0 zu 0 gerne mitgenommen. Ein bisschen wurmt es mich doch, dass man nicht mehr draus gemacht hat, aber natürlich ist es halt auch einfach Dortmund, ne? Da hat man nochmal eine deutliche individuelle Klasse mehr und ich hatte halt auch die ganze Zeit Angst, dass man halt irgendwie gut mithält, ein spannendes Spiel hat und dann kriegst du halt irgendwie in der 83. Minute irgendwie durch eine Einzelaktion von Schlag mich tot von Malen oder so, der dann irgendwie das Ding noch irgendwie reinhaut. Kriegst dann irgendwie das 1 zu 0 und verlierst dann halt leider irgendwie sehr unglücklich in einem Spiel, wo eigentlich mehr drin gewesen wäre. Deswegen war ich irgendwie doch ganz froh. Ja, hätte aber. Ja, so ein bisschen hat es mich doch gewurmt, muss ich ehrlich sagen, dass es halt nur 0-0 ist, weil man gerade auch aus der Überzahl einfach so wenig gemacht hatte. Und wenn man eh schon so die ganze hintere. Also. Natürlich ist mit Schlotterbeck ja wirklich jemand vom Platz geflogen, aber irgendwie hätte man die gelbe Kartenflut in der Dortmunder Abwehr vielleicht auch noch ein bisschen besser ausnutzen können. Ja.
Ja, das stimmt. Leider ist es so gekommen. Ich finde aber, also es gab ja super viel Unzufriedenheit, was ja also viel auch daran lag, dass man diese Überzahl nicht hat ausnutzen können. Ich finde, man muss auch mal einfach ein bisschen chillen, weil man hat irgendwie halt einen Punkt gegen Dortmund geholt. Ich habe noch heute überlegt, okay, man kann vielleicht sagen, man ist ein Punkt hinter dem Soll, weil gegen Augsburg hätte man im Vorfeld vielleicht gewinnen wollen. Ich hatte persönlich aber auch, obwohl ich ja so relativ positiv gestimmt bin, genauso wie HörerInnen von uns, die zu 75% glauben, laut Spotify-Umfrage, dass wer da im gesicherten Mittelfeld landet. Ich hatte trotzdem leichte Befürchtungen, boah, wenn man gegen Augsburg ist immer so ein ekliges Spiel, und wenn man dann da verliert und dann verliert man gegen Dortmund und dann kommt noch Mainz, die auch viel am Kader getan haben und ich kann nicht schlecht einschätzen, dann verliert man da vielleicht auch, dann noch so ein 5-0 gegen die Bayern fangen und dann ist eigentlich der Fehlstart und das Drama perfekt. Und jetzt hat man 2 Punkte schon mal gemacht. Also würde ich sagen, darf man auch einfach okay sein.
Ja, das stimmt. Ich fand es auch irgendwie ganz spannend, dass ja jetzt auch irgendwie heute, ich weiß gar nicht, wo Fritz das bei Deichstube oder sowas das gesagt hat, dass ja noch irgendwie er noch mit Friedl und Duxchalt ja irgendwie gesprochen hat danach, weil die ja beide irgendwie unzufrieden waren. Friedl, der irgendwie öffentlich nach Transfers noch irgendwie, also noch öffentlich Transfers gefordert hat, Duxch, der mit der Auswechslung irgendwie unzufrieden war und das ist einfach so. Trotz dieses 0-0s gegen so eine Top-Mannschaft wie Dortmund halt irgendwie diese Unzufriedenheit so klar äußert, fand ich irgendwie interessant, weil ich finde, es wirkt so wie so ein. Also, und auch, dass Fritz sich jetzt dazu so öffentlich äußert, passt irgendwie, finde ich, gar nicht so zu Werder. Dass es so ein bisschen dieses eigentlich ja ruhige Umfeld ist, wo man sowas irgendwie intern vielleicht irgendwie klärt oder so und dass man nur irgendwie in der Werder-Doku dann danach irgendwie hört, dass man ja auch in der Kabine das viel rauer zugeht und so. Und das fand ich irgendwie schon heute, als ich das gelesen habe, dann war ich so, ah, irgendwie spannend und auch dann kurz gedacht, wie es dann so, ob es dann irgendwie auch an Fritz liegt, ob das so eine andere Art vielleicht dann irgendwie ist. Oder halt also generell gerade an der anderen Struktur von Werder irgendwie oder an den anderen Positionen, die gerade dann halt besetzt sind so und fand das irgendwie interessant, dass so nach 2 Spieltagen, auch wenn es natürlich jetzt nichts irgendwie, finde ich, allzu Schlimmes ist, trotzdem wirkt das so wie so ein anderer Ton gerade. Und das finde ich irgendwie, bin ich mal gespannt, wie sich sowas dann in den kommenden Spielen, Wochen, Monaten so entwickeln wird.
Ja, ich war auch sehr überrascht und habe halte das irgendwie für ein bisschen unnötig. Also das, klar, dass Dux da vielleicht zu seiner Auswechslung zum Beispiel, aber so ist Dux nun mal, dass er halt auch nach dem Spiel dann noch frustriert ist und so. Und Friedels Aussage war ja, glaube ich, relativ sachlich und vielleicht auch, wie du auch schon meinst, so eine absolut berechtigte Kritik oder berechtigte Äußerung, berechtigter Gedanke, dann kann man doch auch einfach als Vereinsführung da jetzt entweder gar nicht drauf reagieren oder sagen, also dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg gehen, wie das sonst gemacht wird. Also ich habe es jetzt heute auch wahrgenommen als unnötige Beunruhigung.
Ja, voll. Auch so, also auch damit halt nochmal irgendwie so, vielleicht will er sich auch dann irgendwie stärken, weiß ich nicht, aber ob man sowas nicht dann komplett intern klären kann, ne?
Ja.
Auch einfach zu sagen, ja, wir haben das intern besprochen oder sowas, und dass man da ja gar nicht mehr drauf eingehen muss.
Ja, genau, ja.
Ja. Mal gucken, was dabei noch so rumkommt. Weiß gar nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Irgendwie finde ich es natürlich gut, dass man was sagt, weil die Leute haben halt Bock, dass es irgendwie besser funktioniert bei Werder, und das finde ich auch irgendwie schön. Andererseits finde ich es halt auch schön, dass es halt so ein ruhigeres Umfeld irgendwie ist, dass man da sich nicht so Sorgen machen muss, ob Spieler unzufrieden sind oder so, weil das halt auch einfach nur nicht weiß.
Ja. Apropos aber Frieles Aussagen zu Transfers. Wir haben ja auch Aussagen getätigt, die wir noch
Oha.
kurz evaluieren wollen müssen sollten. Und nämlich hast du gesagt, es gibt noch drei Abgänge und einen Zugang. Mit dem Zugang lagst du natürlich goldrichtig.
Perfekt.
Und ich habe gesagt, es gibt zwei Abgänge und zwei Zugänge und lag da halt ja auf beiden Seiten falsch.
Ja, wann ist eigentlich abgängemäßig noch nicht viel passiert, ne? Das war schon nach Kovnatskis Laie, ne? Oder?
Genau, und wir haben auch
Ja.
gesagt, es zählt nur noch quasi der
Ach,
30.
Scheiße. Na gut, schade. Fritz, da muss ich dann leider auch mich öffentlich da zu äußern, dass ich nicht zufrieden bin mit der Anzahl an Abgängen. Jo, hast du noch was zum Dortmund-Spiel?
Nee, ich glaube, damit habe ich abgeschlossen.
Top, tipptopp. Dann vielleicht noch kurz zu erwähnen, das werden wahrscheinlich trotzdem alle mitbekommen. Wir spielen im Pokal gegen Paderborn mal wieder. Ende Oktober ist es soweit. Ich weiß gar nicht, ob das Finaldatum schon geklärt ist. Ich glaube noch nicht, oder? Vielleicht habe ich es noch heute gar nicht mitbekommen. Ja, aber es geht auf jeden Fall auswärts gegen Paderborn. Habe tatsächlich sogar die Auslosung geschaut, war ein bisschen überrascht, wie schnell das doch alles ging, weil ich immer das Gefühl hatte, dass die Auslosungen alle halt extrem immer so super lang gezogen werden. Und hier, wir sprechen nochmal mit Fanclub Nummer ABC XYZ 123 so, und das ging irgendwie richtig flott, hat mir richtig gefallen, weil dann war ich nicht so doll aufgeregt, dass wir doch noch irgendwie direkt im zweiten Spiel schaffen, endlich mal die zweite Runde und spielen direkt irgendwie auswärts gegen die Bayern oder sowas. Muss sagen, hat mich Stand jetzt ein bisschen gefreut auf Paderborn als in Theorie machbaren Gegner, aber ich kenne ja natürlich auch Werder, deswegen habe ich eh im Pokal immer panische Angst vor allem. Weil bei Werder weiß man halt nie, irgendwas zwischen Erstrunden, Außen, Halbfinale ist eh immer irgendwie drin. Jo. Von daher, mal gucken, was dabei rumkommen wird.
Ich muss zugeben, dass ich hatte heute gelesen, in der nächsten Runde wäre es Stuttgart.
Hä?
Und
Wie?
irgendwo, ich glaube, das Forum hatte bei Twitter, kann das sein, geschrieben, wenn man halt gegen Paderborn weiterkommt, kommt Stuttgart.
Ah, ach so, ja.
Und das war aber auch mein Mindset, muss ich sagen, weil ich dachte, man ist, ich glaube, ich schätze Werder mittlerweile so gefestigt ein, dass sie es schaffen sollten.
Ja.
Und dann dachte ich, ah, Mist, Stuttgart, naja, okay, dann war es halt in der nächsten Runde. Aber auch Stuttgart ist ja jetzt nicht so gut gestartet in die Saison, also vielleicht,
Jo.
aber ich meine erstmal Paderborn.
Genau. Schritt für Schritt. Jo.
Apropos erstmal Paderborn, ganz kurz auch noch zum Thema Transfers. Da heute der 18-jährige Mats Heidmann seinen Profivertrag unterschrieben hat, könnte man noch davon ausgehen, dass Nankishi noch wechselt, weil die Info habe ich nämlich auch vom Worum Twitter-Account, dass es damit zusammenhängen könnte, dass es diese Local Players Sache gibt, Local Player-Regelung.
Ah,
Und
jo.
dass man aktuell mit Opitz, Backhaus, Top und Nankishi halt vier Spieler hat, die man braucht. Genau, und bei Nankishi wird ja ein Abgang spekuliert, sodass Heidmann quasi den Nankishi-Spot im Werder-Kader für die Local Player-Rolle einnehmen könnte.
Ah, jo.
Das finde ich übrigens, habe ich dann gedacht, boah, das ist auch ein bisschen traurig für einen Hype-Mann, weil du dann immer so im Hinterkopf hast, ich habe gerade einen Prüfvertrag bekommen, um so eine Regelung einzuhalten. Aber die werden ja trotzdem wahrscheinlich einen Spieler auswählen, der besonders geeignet ist dafür.
Genau. Zumindest das. jo, ich glaube, das wär's dann erstmal, ne? Oder?
Ich glaube, das war's und freue
Supi.
mich, wenn wir uns wann wieder hören.
Das ist eine sehr gute Frage, denn wir beide gehen auch nämlich in die Länderspielpause und verlassen das Land, gehen auch in Urlaub und haben deswegen keinen Vorbericht zum Mainz-Spiel, aber wahrscheinlich einen Nachbericht zum Mainz-Spiel, also in, ja, irgendwann nach dem Mainz-Spiel. Hören wir uns wieder mit einem ausführlichen Nachbericht über die spannenden Dinge, die in einer Länderspielpause Werder-related passieren und das Mainz-Spiel natürlich auch noch. Da freue ich mich sehr drauf, habe richtig Bock. Das klang sehr ironisch, aber ich habe wirklich richtig Bock. Dann kann ich endlich mal, ich glaube, wir sind dann schon wieder auch hier und wir können das Spiel wieder gucken. Und da habe ich richtig Bock drauf, mal wieder mich aufs Sofa zu flezen und ein Mainz-Spiel zu schauen. Ein Werder-Spiel zu schauen. Da freue ich mich richtig doll drauf. In voller Länge. Und dann gibt es natürlich wieder einen wunderbaren Nachbericht mit allen wichtigen Infos. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Länderspielpause, ein wunderbares Spiel gegen Mainz. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.